Es ist Sommer. Und wirklich heiß draußen. Und mitten in dieser Hitze habe ich mich mit meinem heutigen Gast nicht an einem kühlen Plätzchen mit Klimaanlage oder an einem See getroffen. Nein, ich habe mich mitten in der steinernen Stadt verabredet. Hier saugen die Backsteine die Wärme tagsüber auf. Und nachts, wenn man dann so eine Hauswand anfasst, tja, dann ist die immer noch wärmer als die Luft. Mitten in diesem städtischen Kachelofen traf ich mich dann mit Alfred Müller. Alfred Müller war Lehrer und ist nun ins Winzviertel, in den hippen Prenzlauer Berg gezogen. Weil seine Söhne und Enkel eben auch in diesem Kiez wohnen. Er wohnt nun schon eine kleine Weile dort und weil ich die Gegend ebenfalls sehr gut kenne, ließ ich mich auf ein paar Geschichten im Spazierengehen ein. Diesmal lohnen sich die Shownotes in eurer Podcast-App ganz besonders, denn da habe ich eine Karte mit Orten hineingelegt. Außerdem könnt ihr die Route auch mit Google Street View nachvollziehen. Und wenn eure App das nicht kann, tja, dann schaut mal auf die Website. So, jetzt gehen wir aber mal los. Viel Freude bei den ganzen kleinen Geschichten rund um Alfred Müllers Leben und die zahlreichen Anekdoten um sein Wirken im Jetzt. Gymnasiallehrer, richtig?
Richtig, ja. Oder besser gesagt, weil in Baden-Württemberg gab es eine Unterscheidung nach unterschiedlichem Studienabschluss. Also ich war Lehrer am Gymnasium, sage ich immer, um nicht den direkten Titel zu nennen. Ja. Also ich war Oberstudienrat für die Fächer. Gymnasiallehrer waren in Baden-Württemberg mal die, die die Lehrbefugnis bis zur Mittelstufe hatten. Die ein kürzeres Studium hatten.
Okay.
Aber das wissen viele nicht, ist auch unwichtig für mich. Das so, man kann auch Gymnasiallehrer sagen, habe ich nichts dagegen.
Welches Fach haben Sie da unterrichtet?
Geschichte, katholische Religion, Latein und als Geschichtslehrer auch ohne langes Studium auch das Fach Politik, solange es nicht genügend studierte Politologen gab. Okay. Das war ja schon Anfang der 70er Jahre. Ich habe 71 angefangen am Gymnasium in Freudenstadt. Und da gab es noch nicht so viele Politiklehrer.
Und Ihr eigener Weg durch die Schule ist ja jetzt auch nicht so ein Allerweltsweg, ne? Also Sie waren Nein. im Internat.
Also durch meine eigene Schulzeit, ja, stimmt. Ich kann sagen, ich bin ja 44 geboren. Ich bin 1951 eingeschult worden im Dorf in eine einklassige katholische Volksschule. Mhm. Musste 2,5 Kilometer zum Nachbarort gehen, weil es in meinem kleinen Ort gar keine Schule gab, beziehungsweise nur eine evangelische. Und bei uns im Dorf gab es 5, 6 Familien, die katholisch waren. Und das war selbstverständlich, auch als Messdiener zum Gottesdienst, dann noch zum Glockenläuten. 51 angefangen, dort bis 56 gewesen. Und dann war die Frage, der Kerl könnte aufs Gymnasium gehen, aber wo? Und dann kam dann das Internat ins Spiel bei den Franziskanern mit Euskirchen von 56 bis 58 und die nächsten 6 Jahre bis zum Abitur in Kolleg Exaten, liegt in den Niederlanden bei Ruhrmond, liegt so auf der Höhe Köln, Mönchengladbach, wenn man diese Linie zieht,
ja,
nach Westen, dann bekommt man den Ort hin, abgeschottet, bösartig gesagt, kaserniert. Ja. Auf der einen Seite nur eine Jungenschule,
Ja, das war damals noch so.
Das war damals so, ja. Das war nichts Besonderes. Aber natürlich hat das auch Folgen. Ich sage ja mal etwas spaßeshalber, aber das sind schon Einzelheiten. Da wurde die Spannung zum anderen Geschlecht besonders aufgebaut, aber nicht erfüllt.
Wie ist denn so ein Internatsleben? Ist das so, wie man sich das irgendwie aus dem Fernsehen vorstellt? Viele Lausbubenstreiche?
Nein, dafür waren wir wahrscheinlich insgesamt viel zu brav, von ein paar Ausnahmen abgesehen, weil wir auch, oder ich wenigstens, die Sorge oder die Angst hatte, wenn man zu stark über die Stränge schlägt, dann wird man des Ortes verwiesen. Und das ist ja für mich nicht nur Verlust des Internates, sondern vor allen Dingen Verlust der Schulbildung. Und das konnte ich mir eigentlich, das war mir sehr wichtig. Und was man damals aber, glaube ich, gelernt hat, positiv, also ich sehe die Zeit insgesamt nach wie vor mehr positiv als negativ, damit er kein falscher Eindruck entsteht durch so ein Wort wie kasernieren. Kasernieren soll halt eben bedeuten, wir sollten offiziell nicht rausgehen, so, dass man einfach sich verabredet mit jemand da von den Niederländern oder den Holländern, haben wir aber trotzdem gemacht, waren aber immer in Sorge, wir werden erwischt, da gibt's immer, ja, wenn wir jetzt Abiturtreffen haben, jetzt wieder demnächst haben wir 54 Jahre Abitur in Fulda, wir gehen jetzt dorthin, wo die Einzelnen sich befinden, noch einzeln leben, da erzählen wir immer noch, ach, weißt du noch, wie wir Angst hatten, dass der Watch, haben wir den noch genannt, nach dem Beobachten, das war ein Franziskanerpater, der mittlerweile gestorben ist.
Nicht nur ihr Schulleben war ja so ein bisschen besonders, sondern auch so ein bisschen ihr Elternhaus, ne? Sie waren quasi in der Familie einer frühen alleinerziehenden Mutter.
Könnte man so sagen, ja. Meine Mutter, Jahrgang 14, genau wie mein Vater, war dann mit 30 Witwe, weil mein Vater in Frankreich im Krieg gefallen ist oder wie man so schön, also ums Leben gekommen ist. Und da habe ich jetzt noch mal geguckt auf dem Grabstein, also Fotos, die wir haben in der Normandie, bei Cherbourg ist der Soldatenfriedhof. Also kurzum, meine Mutter hatte schon 2 Kinder, meine Schwester 38 geboren, jetzt also 80 geworden, mein Bruder 40 geboren und ich 44, dann das letzte Kind in der Reihe, der Jüngste. Und das spielt ja auch eine Rolle, wenn man das so weiß, wie man dann aufwächst, dann ist die Nachkriegszeit mit allen Schwierigkeiten auch. Aber wir sind nicht ausgebombt worden, wir mussten nicht wegziehen. Das Elternhaus, gab es da schon so ein altes kleines Bauernhaus und da konnte meine Mutter mit uns wohnen und es war noch so, dass die Oma da wohnte, die gute Seele des Hauses war, sag ich mal, die am Herd gekocht, war schon damals eine gute Arbeitsteilung. Die Schwester von meiner Oma, die auch noch mit im Haus lebte, war so die Frau für das Grobe, sag ich mal, war auch so ein bisschen herberer Gesichtszug, sag ich mal. Die hat die Feldarbeit hauptsächlich gemacht. Kann mich noch entsinnen, dass sie Gras mit der Sichel am Wegesrain weggemacht hat und auf dem Kopftuch nach Hause getragen. Also nicht so auf so einem großen Tuch, wie man das von Afrika zum Teil von den Frauen sieht, nach Hause getragen hat. Und guter Kontakt zu Nachbarn. Ich habe jetzt auch noch mal ein Bild mir angeschaut. Der Mann in der Nachbarschaft, das war wohl so im Nachhinein gesehen mein Vaterersatz. Erstens mal hatten die, was bis heute irgendwie für mich auch noch interessant ist, eine andere. Gab es noch 2 Lokalzeitungen.
Ja.
Die hatten eine andere als wir. Da bin ich dort immer mittags hingegangen, um die andere Lokalzeitung zu lesen. Und ich durfte bei ihm so in der Landwirtschaft ein bisschen helfen. Und das war ganz schön. Das hat mir Spaß gemacht. Und das ist gut. Der Mann ist natürlich jetzt auch schon lange tot, aber dorthin gab es gute Kontakte immer.
Also quasi, heute würden wir das Mehrgenerationenhaus nennen.
Ja, so würde man das sagen heute. Ja. Das ist jetzt hier Vinzenz.
Genau. Jetzt sind wir am Vinzenz, genau. Und hier verbringen Sie auch Ihre Nächte.
Die frühen Abend, ja, ja. Den frühen Abend verbringe ich hier, ja, Nächte nicht.
Was verbindet Sie mit dem Haus so?
Oh ja, da kommen viele Leute. Ja, das ist noch ein, das ist für mich der Hauptkontakt zu interessanten, schwierigen Berliner Personen.
Ja.
Um es mal so auszudrücken, interessanten, schwierigen, zum Teil gescheiterten, gescheitert und gescheite Personen, die ich hier kennengelernt habe. Und habe ich 2012 vielleicht zum ersten Mal so entdeckt, nachdem die andere Kneipe da hinten, meine Fußballkneipe Lalaloli, zugemacht hat, war das dann so die nächste Anlaufstation. Also hier ist dann so der Erstkontakt am Nachmittag oft. Die machen ab 15 Uhr schon auf, schon erst ab 18 Uhr.
Ja.
Hier kann ich dann ein oder zwei Bier trinken,
ja,
je nachdem, mich bis unterhalten oder nicht. Ich sitze auch manchmal allein. Wenn, dann bleibe ich immer hier außen, ja, so im Sommer vor allen Dingen. Und wenn ich dann noch Lust habe und Zeit, dann gehe ich auch noch mal kurz anschließend zu John. Das sind die beiden Hauptanlaufpunkte. Vormittags so Aromakaffee oder noch, was man auch noch zeigen kann, da war ich heute Morgen auch Kaffee Blaumond in der Manuelkirchstraße.
Okay,
da kommen wir so und so noch mal vorbei, ja. Und das ist so ein Original, der Tom, der dahinter steht, der zweimal in der Woche etwa hier Dienst tut. Das sind etwa, ja, dann haben die zwei Schichten und ich bekomme immer nur die erste Schicht mit. Also die wechseln um 21:30 abends und das ist schon nicht mehr meine Zeit. Das geht hier bis um 2 Uhr oder so.
Ja, genau. Wenn bei Johnny nämlich zu ist, ist man immer hier um die Ecke gegangen und dann hier weitergemacht.
Das geht, glaube ich, heute nicht mehr so. Also ich glaube, Johnny macht jetzt länger auf als die hier, habe ich immer gehört. Also ich weiß es aber nicht mehr so genau, weil ich bin kein Nachtmensch.
Willst du ein Bier? Wir haben nicht so viel Zeit leider, sonst würden wir ein Bier trinken. Wir gehen ein bisschen die Orte ab, die ihm gefallen. Und da ist natürlich das Vinzenz auch bei.
Schön. Wie ist er denn so, der Alfred?
Ja, freundlicher Gast, kann man so sagen.
Und Sie reden dann über Gott und die Welt, oder was?
Ja, auch.
Ja, hier sind wir beim Vinzenz. Das ist so eine ganz urige Kneipe. Alle rufen schon nach Alfred, komm doch vorbei. Komm doch dazu, willst ein Bier? Aber wir müssen leider weitergehen. Dafür kommt er dann abends nochmal vorbei. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Mehrgenerationenhaus, ne?
Beim Mehrgenerationenhaus. Eigentlich müsste man vielleicht auch noch mal zur Schule zurückkommen.
Ja, das Internat war ja in den Niederlanden, in Holland.
Ja.
Was für Erinnerungen, was für Gefühle verbinden Sie damit?
Es war im weitesten Sinne des Wortes eine gute Zeit. Und zwar, weil man sich so zusammenraufen musste. Es waren ja Schüler aus ganz Deutschland etwa. Dort
Schwerpunkt. War das mehr so eine deutsche Schule im Ausland?
Das war eine deutsche Schule im Ausland. Und dort gab es noch zwei, drei andere in dieser Art. Die gingen, kann man kurz Exkurs machen, die gingen zurück auf Bismarcks Kulturkampf.
Ah.
Der hat ja die Jesuiten verboten in Deutschland.
Ja.
Und die Jesuiten sind damals ganz nah an der deutschen Grenze in die Niederlande gegangen. Und als die nach dem Ersten Weltkrieg 1918, 1919 wieder in Deutschland erlaubt waren, haben die ihre Schulen an andere oder ihre Gebäude an andere verkauft und angeboten.
Mhm.
Und da haben dann die Franziskaner das übernommen, schon vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und von daher war das ein Franziskanerpater, ein guter Wissenschaftler, der schon an der Uni in Heidelberg war, der war der Schulleiter zu meiner Zeit damals. Und eigentlich auch interessant, muss man sagen, da sieht man so eine gewisse Offenheit. Der war Professor, Doktor für Biologie, Physik, Chemie, also reiner Naturwissenschaftler.
Ja.
Die Schule war ein altsprachliches Gymnasium.
Mhm.
Der Schulleiter war aber ein Naturwissenschaftler.
Mhm.
Und das war schon toll. Und ich verdanke vor allen Dingen, das habe ich irgendwo mal geschrieben, bei einem Abi-Zeitungsbeitrag, dem Lehrer für Deutsch, das war auch ein Franziskanerpater, und dem Lehrer für Altgriechisch, das war kein Pater, dem verdanke ich in der Oberstufe eine Menge an Lektüre von kritischer Sache. Zum Beispiel, was
ich gerne, Sie haben da quasi denken gelernt.
Ja, ich, wenn ich nachher darf, oder das kann ich auch nachholen, wenn wir irgendwo in Ruhe sitzen, zitiere ich mal den Beitrag. Ich habe eine Kopie dabei von einem Beitrag, den ich 1993 für eine Abi-Zeitung geschrieben habe. Und da schreibe ich, dass ich da die Schärfe des Denkens und die Kritikfähigkeit und noch ein paar Sachen kennengelernt habe. Aber nebenher auch noch ein bisschen Wissen gelernt habe. Und dass es also andere Dinge gibt, die auch wichtiger sind.
Wir sind jetzt hier ein bisschen weitergelaufen, nämlich in die Nummer 12 in der Winzstraße. Hier ist das La Bohème. Und das La Bohème hat so Veranstaltungsflyer und da steht Ihr Name drin. Ne? Da ist montags immer Schach mit Alfred.
Richtig. Das stimmt.
Sie spielen gerne Schach.
Gar nicht mehr so häufig, aber es ist hier, es war eine Möglichkeit, im Internat sich die Zeit zu vertreiben, wenn man freie Zeit hatte, Fußball und Schach. Und Schachspiel ist etwas, was ich dann später auch noch immer mal wieder gemacht habe, aber ich habe nie im Verein gespielt, also ich bin kein leidenschaftlicher Schachspieler, dem es darauf ankommt, da Siege bei Turnieren zu erringen. Aber ich kann, wie in verschiedenen anderen Dingen auch, wohl ganz gut erklären oder etwas rüberbringen.
Da ist wieder der Lehrer da.
Und das kann ich hier anwenden und das wird auch geschätzt.
Was kommt da so für ein Publikum, junge, alte?
Hier ist es ein sehr gemischtes Publikum und gerade etwas ein sehr gemischtes Publikum. Es ist so ein Sozialcafé, kann man sagen, mit Angeboten für ältere Leute, dass die ein bisschen wertgeschätzt werden. Es gibt immer mal wieder auch vor allen Dingen donnerstagsnachmittags Angebote für Zugezogene oder für Flüchtlinge oder für türkisch-arabischstämmige Leute, die hier auch dann die Möglichkeit haben zu spielen mit ihren Kindern oder Sprachen zu lernen. Es gibt auch immer mal wieder, und so sind wir wohl zum ersten Mal hierher gekommen, auch solche Veranstaltungen von einheimischen Künstlern, Sängern oder Sängerinnen und Leute, die Gedichte vortragen oder die ihre künstlerischen Arbeiten ausstellen können hier. Es ist eine gute, kleine, überschaubare Sache, die nicht Geld machen wollen. Die Eintrittspreise sind ganz, ganz gering oder es geht einfach so nach Lust und Laune, wie man auf dem Flyer sehen kann. Jeder kann das geben, was er geben kann. Das ist eigentlich wirklich eine gute Sache und man lernt hier verschiedene Leute kennen, die hier wohnen. Da drüben, ach, da drüben zum Beispiel. Hallo, schön. Sie könnte man fragen. Sie weiß hier unheimlich viel. Und sie hat ja fotografiert. Das ist die Helga Paris. Aha. Eine super Fotografin. Mal gucken, ob sie sich aufrafft. Ist auch nicht mal so ganz gut. Aber das ist jetzt nett. Ich wusste, dass sie da in einem dieser Häuser wohnt, aber ich wusste nicht in welchem. Und die ist hier auch oft gastiert. Als ich am Samstag vorbeigegangen bin, da war sie auch hier. Und da habe ich noch mit der Uschi, der Leiterin, gesagt, bis am Montag. Und sagte, ja, das heißt auch da, jetzt ist wohl irgendwas dazwischen gekommen oder das heute doch geschlossen ist. Sie und ihr Sohn sind so Fotografen und die haben so tatsächlich die Wirklichkeit während des Krieges, nach dem Krieg und so weiter, sie fotografiert und dann auch Bildband da drinnen steht, Bildband von ihr, so dick nur über Bilder hier vom Prenzlauer Berg. Helga Paris, ja, das ist schon also eine schöne, gute Sache. Oder ein Schauspieler, der Axel Werner, der da oben in der Windstraße wohnt, war neulich hier. Ja, hier also man sieht hier, man sieht hier schon so ein paar Größen.
Ja, es ist so ein bisschen das kulturschaffende Viertel. Ne? Hier wohnen sie irgendwie alle. Moritz bleibt treu, Yvonne Katterfeld.
Das hier hat sozial dieselben Zielsetzungen wie die Franziskaner, sage ich mal. Achso, das habe ich. Das hier habe ich mal selbst fabriziert erst vor kurzem. Eigentlich für die Suppenküche und für das Saalteam. Das habe ich mal selbst und das würde auch für hier gelten, denke ich. So ein Text, kurz zur Gegensatzpaare. Was ist Begegnung für mich? Nicht wegschauen, sondern anschauen. Nicht nur anschauen, auch ansprechen. Nicht nur ansprechen, auch zuhören. Nicht nur zuhören, auch antworten. Nicht nur antworten, auch helfen. Und dann, ganz wichtig, ein bisschen, damit nicht alles so toll klingt, nicht nur helfen, auch Hilflosigkeit zulassen. Und gemeint ist Hilflosigkeit der anderen, denen man helfen will, und die eigene Hilflosigkeit. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und jetzt zu dem Haus hier. Das ist hier so dieses Projekt Intergenerationelle Begegnung, ein Leitgedanke, eine zivilgesellschaftliche Initiative, um einen Beitrag zur Vielfalt und Lebendigkeit des Kiezlebens im Prenzlauer Berg zu leisten. Und jetzt muss ich da nochmal sagen, wir haben ein Rezept dafür, eine herzliche Nachbarschaft aus Verständnis und die Toleranz gegenüber anderen und Fremden, miteinander spielende und lernende Kinder. Dieses vielleicht unauffällige Projekt, unauffällig ist auch wichtig, hilft, Konflikten vorzubeugen. Konflikten vorzubeugen ist mir auch sehr wichtig, die Lebenserfahrung der Älteren zu schätzen, sie nicht nutzlos auszuschließen, die Schicksale der Zugewanderten oder die Identitätsbildung der Jugendlichen nicht als irrelevant abzutun, sondern einen gewaltfreien Raum zu schaffen, in dem sie sich zu einem Dialog der Generationen und Kulturen begegnen können. Also das habe ich jetzt gestern am Sonntag nochmal im Internet gesucht und gefunden. Und das finde ich wirklich, das könnte man auch für die andere ehrenamtliche Tätigkeit sagen. Hier mache ich ja, das ist ja nur eine Kleinigkeit, also dieses Schachspielen.
Gut, sollte weitergehen?
Gehen wir weiter, ja.
Nun bewegen Sie sich ja in Ihrem Viertel ganz viel durch die Gegend. Sie werden ab und zu gegrüßt und man kennt Sie und man sieht sich anscheinend auch öfter mal. Essen und Trinken machen Sie gerne, aber Sie essen und trinken nicht nur alleine, sondern Sie geben auch Essen und Trinken, nicht?
Ja, wobei ich da mehr Anwesenheit, Aufmerksamkeit gebe. Ich teile nur selten direkt auch Suppe aus, das machen andere mehr.
Ja. Aber sind das schon eine Kapazität?
Wer?
Sie.
Würde ich nicht sagen, der Ausdruck gefällt mir nicht.
Okay. Sehr bescheiden.
Ja.
Was bedeutet
Ihnen
Suppe?
Ich bin da nicht unwichtig oder hilfreich, würde ich vielleicht sagen.
Was bedeutet Ihnen die Suppenküche? Also mit welchem Antrieb machen Sie das, da jede Woche hinzufahren?
Ja, eine Motivation ist, da ich halt eben 8 Jahre meines Lebens, was die Bildung anbelangt, den Franziskanern verdanke, sage ich mal. Natürlich auch meinem Einsatz, aber das Angebot muss ja von außen auch stimmen. Wollte ich jetzt so in der letzten Lebenszeit, solange ich da noch fit bin oder mich fit fühle, etwas zurückgeben. Ich bin im Ruhestand, lebe hier und dann habe ich mich umgehört mal, wo kann man vielleicht so sozial, das hätte auch anders sein können. Aber dann dachte ich, das machst du dann schon bei den Franziskanern. Ja. Das ist hier das Café Blaumund.
Dann sind wir hier beim Café Blaumund. Wie oft sitzt du hier ungefähr?
Oh, wenn ich hier ins Fitnessstudio gehe, das ist auch noch etwas, wo ich gerne hingehe. Da hinten dran, ja, klar. Einmal in der Woche ziemlich regelmäßig und wenn es gut geht, zweimal. Letzte Woche war ich auch zweimal da. Und dann gehe ich anschließend immer hier hin. Und heute Morgen war ich auch schon hier. Also ich habe auch mal gefragt, wie lange es das Café Blaumund gibt. Seit 5 Jahren, glaube ich, hat sie gesagt, die Chefin. Heute Morgen, ja. Und hier lese ich immer die andere Zeitung. Also wir beziehen selbst den Tagesspiegel und dann hier lese ich die Berliner Zeitung. Die beiden Zeitungen haben die. Aroma Kaffee hat mehr Zeitungen. Und hier, sagen wir mal, zweimal in der Woche. So im Schnitt zweimal in der Woche auch, ja, ja.
Immerhin.
Klar, ja, ja, klar. Viele, die berufstätig sind, wenn ich an meine beiden Söhne denke, die hier in Berlin leben mit Familie, gell, und um die 40 sind. Das heißt, der eine wird heute genau 40. Der Jüngste wird heute 40. Wollen wir seiner kurz eingedenk sein. Das klingt so komisch, aber, ne, wir wissen gar nicht genau, wann er zurückkommt aus dem Urlaub, ob morgen erst oder so. Und ich versuche zwischen, ich nenne das mal, familiären Verpflichtungen oder Enkeldienst und dem Ehrenamt und meiner Freizeit schon so ein bisschen gutes Gleichgewicht zu haben. Ich muss nicht zu Hause sitzen. Ich will auch kein Buch schreiben, keine Bücher.
Nichts?
Nein, höchstens kleinere Aufsätze und so oder kleinere Artikel, aber keine Bücher.
Könnte man ja
gibt
auch
schon genug. Bin. Ja, könnte man, aber muss nicht sein. Es gibt genug Papier auf der Welt. Beschriebenes. Ich hatte der Rihanna noch kurz Kontakt gesagt.
Hallo.
Oh, hallo. Hallo.
Ja, die wollte mal mit mir einen Kiezgang machen, wo ich mich hier so aufhalte. Und da gehört Kaffee Blaumund ja auch dazu. Und da habe ich gefragt, auch wie lange es das Kaffee schon gibt. Und da sagt sie, glaube ich, seit 5 Jahren. Oder?
Ja.
Stimmt das?
Ja. Ja, aber sie hat es, glaube ich, erst seit 2015.
Ja, sie hat es, aber war vorher auch schon Kaffee.
Genau, war davor, ja. War es auch schon Kaffee, ja.
Und bei der Chefin könnte man auch sagen, sie, man darf ja hier auch aus dem süddeutschen Raum kommen. Ja, sie kommt
aus. Ja, davon tatsächlich, tue ich auch. Ich komme auch aus dem süddeutschen Raum, ja, ja. Aus der Nähe von Stuttgart.
Ja, ja, stimmt, da haben wir ja schon mal. Guck, das haben wir ja auch ein bisschen gemeinsam, lange Jahre in Baden-Württemberg. Ist ja auch gar nicht so schlecht.
Nö, nee, mittlerweile ist es, also A gehört es ja zum Prenzlauer Berg ein bisschen dazu.
Ja. Und muss man sich manchmal entschuldigen, gell, weil die Leute so ein bisschen schlechtes Bild von Schwaben haben. Gell?
Ja, aber die gewöhnen sich langsam dran.
Ja. Die sind ja auch froh, dass sie so ein paar nette Leute haben wie uns, oder?
Ich glaube auch.
Das finde ich doch nett auch jetzt so, dass sie das gemacht hat, auch,
ja.
Oder?
Ja.
Das ist ja nicht so selbstverständlich, viele sind ja so. Aber das liegt auch, glaube ich, ein bisschen an meiner Art, auf die Leute zuzugehen und vorher schon mal auch mit ihr geredet zu haben.
Sie sind schon sehr lange verheiratet auch, ne?
Oh ja, das kann man sagen, seit 1973 im Frühjahr, also 45 Jahre.
Ah, 45 Jahre, okay. Ja. Was ist das Geheimnis einer guten Ehe? Oder sagen wir vielleicht, was ist das Geheimnis Ihrer guten Ehe?
Ja, eine gewisse Erfahrung, bevor man heiratet, also dass man nicht mit 16 oder mit 17, wie in manchen Ländern, zwangsverheiratet wird.
Wann haben Sie geheiratet?
Sondern, dass man dann, also 73, ich bin 44 geboren, also allerdings im Herbst ja geboren, so mit 28. Also das heißt, wir waren, und meine Frau ist ein halbes Jahr jünger als ich, also wir sind ähnlich alt. Wir waren beide schon im Beruf, als wir uns kennengelernt haben.
Haben Sie sich so klassisch im Lehrerzimmer kennengelernt?
Und nein, ja, hallo. Wir, den kenne ich jetzt gar nicht, weiß nicht, was das ist. Manchmal Leute, die mich grüßen, wo ich überlegen muss, woher kenne ich die?
Bekannt wie ein bunter Hund.
Und nein, also wenn das kann man ruhig erwähnen, wenn Sie, das lockert ja auch ein bisschen auf. Meine Frau ist Saarländerin.
Aha.
Von der Völklingen oder bei Saarbrücken kann man auch sagen, wer sich da eventuell nicht so gut auskennt, hat ihr Pädagogikstudium in Reutlingen gemacht.
Mhm.
Und hatte dort einen Geschichtsprofessor, den ich auch kannte, so vom Studium her, von Tübingers Studium. Und ich hatte damals im allerersten Jahr, sie hat im Frühjahr angefangen in einem Ort bei Freudenstadt, so etwa rund 20 Kilometer entfernt, nördlich von Freudenstadt Richtung Pforzheim. Und ich habe im September angefangen, direkt in Freudenstadt. Und im Dezember hatten wir einen Termin gehabt, der sagte, ich könnte mich da auch bewerben, vielleicht für eine Stelle an der Pädagogischen Hochschule auch für Geschichte.
Ja.
Und weil er da schon da war, sagte er, am 4. Adventssonntag, wir können uns doch dann in Besenfeld mal bei der Jutta treffen. Und da war er eingeladen, beziehungsweise er und seine Frau haben dort einen Besuch gemacht. Und da hat er zu Jutta gesagt, ach, da kommt noch jemand aus Freudenstadt. Und da sagte er, ja, der kann dann auch bleiben beim Mittagessen oder kann dann zum Mittagessen auch bleiben. Ja. Und da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Und seit der Zeit gibt es immer als gewisse Tradition am 4. Advent das Essen, was es damals gab, als wir uns zum ersten Mal sahen.
Was war das?
Das war Ente und Rotkohl, aber Ente auf alle Fälle. Ja, und dann haben wir uns so Anfang 72 dann kennengelernt, an meinem Geburtstag im Herbst dann 73 verlobt. Und, 72 verlobt schon. Also das ging dann ziemlich zügig eigentlich. Und aber nochmal zurückgekommen, Heimnis. Erstens Erfahrung, so ganz spontan, obwohl es da auch jede Menge Texte gibt, die ich auch zum Teil, da Philosophie und Psychologie so ein Hobby geworden ist in den letzten 10 Jahren, sammle und teilweise welche dabei habe auch. Eigenständigkeit. Man hängt nicht so wie eine Klette aneinander. Jeder kann seinen Tag auch selbstständig gut zufriedenstellend gestalten. Also das ist so, anders formuliert könnte man auch sagen, eine richtige Mischung von Nähe und Distanz.
Ja, wie so oft im Leben, ne?
Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Klar ist jetzt direkt Gagarin, worauf wir da können wir dahin saßen, aber können wir auch dahin gehen. Beim letzten Mal saßen wir ganz da hinten, neben der Hausbar. Und der Synagoge ist ja da, die berühmte Synagoge da. Ja, das war aber so, das lassen wir es mal bei diesen drei Punkten. Erfahrung,
Freiheit,
Eigenständigkeit und Verhältnis Nähe und Distanz. Und natürlich ist klar, es muss gewisse Gemeinsamkeiten geben, gewisse Werte und die Herkunft, also, und die Erwartungen spielen sicherlich eine Rolle. Wir sind beides keine Akademikerkinder gewesen. Wir haben beides keine reichen Eltern und wir haben beide Geschwister gehabt. Und haben noch Geschwister. Und da gibt es so gewisse Gemeinsamkeiten, auf denen man aufbauen kann. Das ist jetzt die Bar Gagarin. Da oben steht sie auch. Und wir sitzen im Winter natürlich innen. Und das letzte Mal saß man da an den beiden Tischen. Waren sogar 11 Leute da. Das war viel. Ich war da auch schon mal mit dem Pater Richard alleine.
Jetzt müssen wir kurz erklären, die Bar Gagarin. Was hat es damit auf sich? Also hier ist ja mal diese Veranstaltung Gott bei Gagarin.
Ja, ja. Ich fand diesen Flyer, den ich da zum ersten Mal bei den Herz-Jesu-Priestern im Katharinenstift, wo wir nachher noch hingehen werden, sehe, ganz interessant, ungewöhnlich. Mittlerweile habe ich da auch einiges drüber nachgelesen, stand auch viel in den Zeitungen, auch in der, jetzt gibt es so ein Mein Viertel, so eine Viertelzeitung hier, wo die Herz-Jesu-Priester und ihre Aktivitäten vorgestellt sind. Ich war einfach neugierig, was machen die hier in dem weitgehend atheistischen, religionslosen oder vielleicht auch religionsfeindlichen Berlin mit so einem Programm? Mhm. Wie setzen die sich dem aus? Und am Anfang waren die auch noch in voller Mannschaftsstärke da. Also da waren die Vaters aus Brasilien auch dabei, der Pole und der Deutsche, das sind ja 4 jetzt auch noch. Und jetzt macht das der Pater Richard, das ist so seine Aufgabe, die er sich aussetzt. War einfach mal neugierig und war auch manchmal enttäuscht, weil wenn wir das habe ich Dina schon gesagt, ich bin kein regelmäßiger Besucher in vielen Dingen. Ich bin weder ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher noch ein regelmäßiger Herz-Jesu-Freund oder Anhänger, aber ich bin neugierig und aufgeschlossen. Der Schwerpunkt meiner ehrenamtlichen Tätigkeit liegt schon bei den Franziskanern eindeutig in Pankow, in der Suppenküche dort, aus verschiedenen Gründen, weil ich auch im Alter oder nach der Schulzeit nicht mehr den Schwerpunkt, obwohl ich das auch nicht vernachlässige, aber ich lege nicht den Schwerpunkt auf Wissen und Bildung und auch nicht auf Liturgie, sondern auf soziale Tätigkeit, also auf was tun. Und hier wird ja, aber es ist interessant immer, wie wir das machen, hier bringt der Pater einen Text der Bibel mit. Und oft den Text so vom vergangenen Sonntag oder vom nächsten, oder am Anfang mal ein Text, der ihm viel bedeutet hat. Und dann bespricht man zu zweit, zu viert, zu sechst, zu siebt darüber. Und dann ist es höchst interessant, je nachdem, was für Leute da sind, wie man darüber denkt. Ja.
Also auch wieder Austausch, wieder so die Wissbegierigkeit von ihnen. Ne?
Ja. Aus letztem Mal war, da bin ich noch auf der Suche danach, habe aber noch keine Antwort gefunden. Am 20. Juni, also ziemlich genau vor einem Monat, war hier das letzte Gespräch vor der Sommerpause. Ja, ich sag mal, ich bin kein Typ für Friede, Freude, Eierkuchen. Ich will auch nicht alles religiöse oder kirchliche verteidigen. Ich mache da oft so ein bisschen Gegenanwalt, also was man so nennt, Advocatus Diaboli. Allerdings mit dem guten Zweck, ich habe den anderen auch mal gesagt da, mit dem guten Zweck im Hintergrund, was ganz Wichtiges ist für mich. Ich glaube, dem Martin Buber ist das zuzuschreiben, dem jüdischen Religionsphilosophen: Wahrheit gibt es nicht, Wahrheit ereignet sich im Dialog. Und das ist so ein Leitgedanke von mir auch wirklich geworden. Ich finde immer, Zuhören muss nicht immer heißen zustimmen, aber oder wie meine Schüler mir im Leistungskurs Geschichte mal beim Abi-Ball einen Text gegeben haben mit vier Leitsätzen von mir, so Gedanken. Darunter war einer: Audiatur et altera pars, auf Latein, es möge die andere Seite gehört werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wäre auch in der Politik manches vielleicht ein bisschen versöhnlicher und auch der Wirklichkeit näher, wenn das nicht ganz unter den Tisch fallen würde. Hier nebenan direkt, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, doch bei einem Konzert in Freudenstadt oder bei Freudenstadt war, das war Verbindung jetzt von Schwarzwald und Berlin, deswegen erwähne ich das hier, war ein Mann, der dort auch Musik gemacht hat und sagt, er sei aus Berlin. Und er wurde natürlich hellhörig, ja, woher denn und so, ja, oder wo, was macht er? Und das hieß es, ja, hier arbeitet er, das war, glaube ich, zweiter Chef, zusammen mit ihm, der jetzt noch da ist, war wohl hier in der Hausbar. Ja, und da sind wir natürlich mit meiner Frau auch so mal hingegangen, dass auch noch so eine Verbindung ist, hier so die kleine Hausbar.
Okay. Habt ihr ab und an mal so ein metallisches, scharfes Klicken gehört? Das war mein Fotograf Walter Wetzler. Er begleitet mich immer zu den Aufzeichnungen von Gesichter und Geschichten. Von ihm sind die schicken Bilder, die ihr auf der Website sehen könnt oder auch in so mancher Podcast-App angezeigt bekommt. Die Links sind wie immer in den Shownotes zu finden. Schaut doch einfach mal rein. Und wie immer auch hier wieder gesagt, ich und das Team im Büro, wir freuen uns immer über Rückmeldungen von euch. Schreibt einfach eine Mail an presse@erzbistumberlin.de oder twittert an @erzbistumberlin oder besucht uns auf unserer Facebook-Seite oder dem Instagram-Account Erzbistum Berlin. Wir sind hier bei unserem kleinen Spaziergang durch Prenzlberg.
schon ein bisschen weiter geschlendert und haben nun den Wasserturm hinter uns gelassen.
Sie haben 1968 Ihr Staatsexamen gemacht. Zur Hochzeit der, naja, eben 68er, ne?
Ja.
Wie haben Sie denn das miterlebt?
Ein konkretes Beispiel. Ich war ja damals, also in der Zeit, wo mir mehr der Sinn danach stand, ein Examen zu machen, als zu demonstrieren, habe ich auch auf dem Weg in den alten Bibliothekssaal es erlebt in Tübingen, dass der boykottiert wurde. Aber auch damals zeigte sich schon, so ein bisschen Leute zu kennen und nicht einfach alle über einen Kamm zu scheren, kann hilfreich sein. Die evangelischen Theologen waren damals ja schon im Großen und Ganzen etwas demonstrationsfreudiger, sage ich mal, oder auch hat man mehr politisches Bewusstsein entwickelt als die katholischen Theologen. Und ich kannte den Chef einer studentischen Gruppierung und habe zu dem gesagt, du lass mich da rein, ich will weg. Wer kann denn uns vom Studium her? Aus dem und dem Grund. Da kam ich da, so habe ich in Erinnerung, ob das alles so exakt stimmt, ist natürlich auch nochmal zu hinterfragen. Ich kam da rein, aber nachher hatte ich Schwierigkeiten, wieder da rauszukommen, wegen des Boykotts oder wegen der Demonstration. Also ich habe schon einiges mitbekommen, habe auch in meinem Rahmen als Student schon mal, auch vorher in Mainz war ich mal, Sprecher der sogenannten Laientheologen, also der Religionsphilologen, sagt man auch dazu, die nicht auf das Priesteramt Theologie studieren, sondern fürs Lehrfach oder sonstige wissenschaftliche Tätigkeit, war ich mal also da der gewählte Sprecher und später auch in Tübingen so Vorschläge gemacht für die Reform des Geschichtsstudiums. Einfach bescheiden oder nicht bescheiden, je nachdem, wie man das sehen will. Natürlich auch immer entstanden im Gespräch mit anderen, denke ich. Also ich war mehr bis heute, wobei ich das nicht verherrlichen will, sage ich auch gleich. Manchmal muss man vielleicht etwas energischer sein. Aber ich war mehr der Typ, der zunächst gesagt hat, wir müssen auf Gespräch setzen, auf Verhandlung setzen. Wir wollen etwas verbessern und verbessern kann man etwas nur, wenn man im Dialog bleibt. Das ist so eine Grundsatzüberzeugung bis heute. Ich würde aber nie diejenigen Leute, die wir jetzt in München, wo man hört, dass da so und so viel Tausend gegen rechts und gegen die Regierungsweise der CSU, also protestiert haben. Manchmal zählt halt eben nur die große Zahl, gell, bei uns. Das ist zwar schade, ein Mensch kann ja durch genauso viel wert sein in mancherlei Beziehungen als viele andere, aber vor Tausenden hat man dann Angst. Gell. Dann denkt man, da muss man, oder wenn man stark genug ist, wie in manchen Staaten der Welt, dann werden die niedergeknüppelt. Oder mit Wasserwerfern mundtot gemacht.
Das war ja bei den 68ern auch so. Was hatten Sie da so für eine Meinung zu, als gerade jemand, der Religion studiert?
Was meinen Sie jetzt genau?
Sie sprachen gerade über die Wasserwerfer und Niederknüppeln. Das ist ja in West-Berlin passiert.
Ja, ich finde es auf der einen Seite schrecklich und auf der anderen Seite wird natürlich auch die Staatsmacht, um es mal so zu sagen, herausgefordert. Und sie muss natürlich auch manchmal wirklich Stärke zeigen. Es nützt ja auch nichts. Wir können, sage ich jetzt mal, da bin ich also sowohl als auch wieder, mein Hauptlebensgedanke, sowohl Verständnis, aber wir können auch nicht so harmlos, doof und naiv sein und denen die Straße überlassen. Das geht auch nicht. Aber die Art, wie man etwas macht, da wäre ich bei einem meiner Lieblingsthemen schon von der Schulzeit an. Macht und Recht in der Antike habe ich eine Hausarbeit gemacht als Schüler. Das bedeutet heute noch für mich etwas. Die Macht wird oft brutal ausgenutzt. Und die Macht, siehe die Macht der Bischöfe, siehe die Macht des Papstes, wenigstens in früheren Zeiten. Wo würde man heute noch, meiner Meinung nach, ein Unfehlbarkeitsdogma erlassen, wie 1870? Und interessant ist ja auch, wenn man die Zusammenhänge ein bisschen kennt, als die weltliche Macht auf dem Tiefpunkt war in der Geschichte des Vatikans in Italien, da hat man dann dieses Unfehlbarkeitsdogma beim Ersten Vatikanischen Konzil.
Also höre ich raus, Sie sind da kein Freund von?
Nee, ganz gewiss nicht. Es ist kein Mensch, auch kein Papst, unfehlbar. Das muss man erstmal jemand versuchen beizubringen. Natürlich zitiert man dann so Bibelfest bin ich natürlich auch, Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Aber man baut manchmal Kirchen auf Felsen, die nicht unfehlbar sind, die wieder wegrutschen und so weiter.
Sie haben ja nicht nur die 68er mitgekriegt, sondern Sie haben auch noch ein anderes wichtiges Ereignis mitgekriegt, nämlich das Zweite Vatikanum.
Ja.
Wie haben Sie das wahrgenommen? Das war ja doch durchaus ein großer Umbruch.
Dieses Zweite Vatikanum, kann man ja genauer sagen, das habe ich als Oberstufenschüler mitbekommen und als erst in den ersten beiden Jahren des Studiums. Das ging ja 65 zu Ende. Und seit der Zeit, als erstmal habe ich die Texte, habe damals die Wochenzeitung Publik bestellt. War so eine Zeitung im Format wie die Zeit. Kam wöchentlich, zunächst unterstützt von der Bischofskonferenz. Und dann wurde die, so sage ich es jetzt mal mit meinen Worten, zu kritisch, vielleicht zu wenig dogmatisch, vielleicht mehr auch die Fehler der Kirche mal eingestanden oder mehr sozial.
Wir laufen gerade an einem ehemaligen Friedhof vorbei. Der ist ja heute ein Park. Mögen Sie Parkanlagen, ausgiebiges Spazieren mit der Familie, mit der Frau?
Ja, wenn ich kurz fragen, sage ich mal ja. Auch hier sind wir, als die Kinder, die Enkelkinder jünger waren und der Park gerade geöffnet hatte, sind wir gelegentlich gewesen. Ich bin auch gestern noch mal extra hier entlang gelaufen und habe mal reingeschaut, wie es jetzt so aussieht. Ja. Da waren auch Familien mit Kindern da. Ich habe auch einen Text dabei über den Leiser Park. Das ist ein spannendes, ich finde, gelungenes Vorhaben oder Experiment. Das ist hier vor allen Dingen, wenn dann die Ruhe geachtet wird. Natürlich gab es da mal am Anfang vielleicht Unstimmigkeiten, wenn die Leute da gepicknickt haben. Aber am Sonntag war wohl auch einem anderen Kindergeburtstag. Da waren viele Leute da hinten auf der kleinen Wiese oder auf dem kleinen Platz. Auch hier, dass man mal so nachdenkt, wie lange. Guck, jetzt ist hier nochmal ein Gedenkstein um 1900, also sind die Leute geboren, gestorben 1924. Dass so etwas noch da ist, ist doch auch schön. Vergangenheit und Gegenwart. Erinnerung. Lust am Leben, beides, finde ich, da zum Beispiel Nachwuchs da im Kinderwagen. Ja. Das ist einfach schön, auch junge Eltern. Wo wir da gerade vorbeigehen, auf der gegenüberliegenden Seite, habe ich auch ein Berliner Erlebnis. Da gibt es ein Übersetzungsbüro, Babelfisch, und eine Bekannte von mir, die hat mich mal gebeten, bei einem Film über Franz von Assisi, jetzt haben wir wieder den Franz, einen gesprochenen lateinischen Text zu korrigieren. Die haben den Untertitel gemacht. dieses Büro hat die Untertitel gemacht. Mhm. Und da war man nicht so ganz sicher, ob das korrekt übersetzt ist. Mhm. Und da hat die eine Frau sich meiner Lateinkenntnisse erinnert, obwohl sie selbst auch das große Latinum hatte, wie sie sagte. Mhm. Ich sollte doch mal das mal anhören. Jetzt muss man hinzusagen, im Unterschied zum Schullatein war das jetzt mittelalterliches Latein, mhm. nicht Cicero, nicht Cäsar ja. oder nicht Tacitus oder so etwas, sondern es war mittelalterliches Latein und es war nicht geschrieben, sondern gesprochen. Ich habe mir das 4-5 Mal anhören müssen, bis ich eine Übersetzung gewagt habe. Es war nur ein kleiner Text für einen Untertitel unter den Film. Und ich war jetzt noch mal, letzten Samstag glaube ich auch, oder Freitag, da und habe gefragt, ob sie wüssten, ob der Film schon auf dem Markt sei, sagten sie, nee, sie wissen es nicht so. Manche Filme, die sie da so bearbeiten, die kommen auch nur als DVD oder wie auch immer. Oder, und, aber das würde mich auch mal interessieren. Also das gibt so eine kleine Sache.
Also so ein bisschen mit den Medien arbeiten war auch immer ihr Ding, ne?
Ja,
Abi-Zeitung, Film übersetzen, Aufsätze schreiben.
Schönste war... Ich habe ja dann, das wäre wieder was Kirchliches, in Freudenstadt war ich im Pfarrgemeinderat und im Pfarrgemeinderat habe ich dann auch schon mal Veranstaltungen moderieren dürfen oder die Diskussion, sagen wir einfach, die Diskussion leiten können und dann auch manchmal einen Artikel schreiben. Mhm. Und ich weiß noch, als der Nachfolger vom Hans Küng, der Kuschel in Freudenstadt mal einen Vortrag gehalten hat über Luther und seine Theologie, also er als katholischer Theologe über Luther. Mhm. Und da habe ich da einen längeren Zeitungsartikel geschrieben, der dann auch vom evangelischen Pressedienst angefordert wurde.
Ja.
Also die haben dann gefragt, ob sie da etwas zitieren dürfen. Ja, haben natürlich erlaubt, ist klar. Und das war das eine, also so ein bisschen mal für die Lokalpresse über das ein oder andere geschrieben und für mich auch wieder die Verbindung von alt, jung und die, als ich im Ruhestand war, das war dann so ab 2007, habe ich die Idee gehabt, es wäre doch interessant mal zu wissen, was ist aus ehemaligen Abiturienten in unserer Schule geworden. Mhm. Dann habe ich in Zusammenhang mit der Lokalzeitung, dem Schwarzwälder Boten, so eine Serie ins Leben gerufen, Abitur und was dann? Abitur und was dann? Und da gibt es einige Zeitungsberichte auch. Also ich habe da einen Fragebogen entwickelt, zusammen mit der Zeitung, was denen wichtig war und recht war.
Ja.
Da merkt man dann auch, wie man nicht ganz so nur allein seine Gedanken äußern kann. Und dann wurde da, wo mühsam war, die Adressen herauszufinden über die Eltern. Und wenn man aber so lange, wie ich dort, wenn man mein ganzes Berufsleben dort verbracht, gelebt hat, kennt man zum Teil auch die Eltern oder andere Freunde, die noch da sind. Ich habe also jemanden angeschrieben, der war in Peking, ja. die Tochter eines Kollegen, aber von einer anderen Schule allerdings, jemand, der war in Amerika und so weiter und so fort. Und das war höchst interessant, diese Berichte nachher nochmal so nachzulesen. Mhm. Das habe ich auch aufbewahrt natürlich. Also ein bisschen der Bezug dazu ist schon da, wenn auch nie also so direkt ja, professionell, sondern mehr den Mut, etwas zu tun.
Franz von Assisi
ja?
und Rudi Dutschke, das hat sich ja ein bisschen beschäftigt, ne? Dutschke und Assisi könnte man es überschreiben. Hm? Worüber haben Sie da so nachgedacht?
Ich versuche es mal kurz zu machen, falls ich das schaffe. Ja. Gemeinsam ist für mich bei beiden theologisch ausgedrückt die Option für die Armen oder sozial ausgedrückt den Blick auf die oft vernachlässigten Teile der Bevölkerung oder in manchen Ländern besonders wichtiges Problem. Die Methode war eine ganz, ganz andere bei beiden. Und bei beiden kann man sagen, sie waren zu ihren Lebzeiten nicht unbedingt super anerkannt. Und oft merkt man erst, was Leute angestoßen haben, auch Nachteile in Kauf genommen haben, wenn sie tot sind. Und das gibt einem auch zu denken. Also wenn einer zu Lebzeiten mal nicht unbedingt so erfolgreich ist, dann muss das nicht heißen, dass er insgesamt nicht erfolgreich ist. Vielleicht hat er nur 10, 20 oder 50 Jahre zu früh gelebt.
Tja, wer weiß. Vielleicht sind Dutschke und Franziskus inhaltlich gar nicht so weit weg voneinander. Auf jeden Fall wurde 40, 50 Jahre nach den 68ern ein Mann Papst, der sich Franziskus nennt. Ja, so ein Spaziergang ist immer so eine Sache. Straßen, auch noch so kleine, können wirklich laut sein. Darum sind wir ohne Mikro weitergegangen, an die letzte Station unseres Spaziergangs. Dort haben wir dann zufällig Pater Richard Krupper getroffen. Der kennt Alfred Müller natürlich auch ganz gut.
Herr Müller ist uns schon lange bekannt. Und wenn wir, Herr Jesu Christi, nach Berlin gekommen sind, das war uns wichtig, immer so eine Leiter in Berlin zu finden. Die Menschen, die uns helfen und ein bisschen über die Stadt und die Menschen hier in Berlin uns ein bisschen erzählen. Ich bin Pole seit fast 6 Jahren hier in Berlin und Herr Müller spielt so eine Rolle als Deutscher, als Historiker, als Theologe und immer wieder entdecken wir etwas Neues, nicht nur in Berlin, aber auch bei Gesprächen im Gagarin. Er bringt immer neue Themen und was und ich schätze das auch, diese theologische Ausbildung und griechische Worte und das ist immer etwas Neues, wie ein neuer Wein, der bringt zu unseren Gesprächen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das ist diese Lebendigkeit und diese neugierig, immer etwas kennenzulernen, immer etwas Neues zu entdecken, immer die neuen Menschen zu treffen. Und das finde ich faszinierend.
Jetzt sind wir hier in St. Gertrud, Katharinenstift, frisch renoviert. Das ist ja jetzt so ein bisschen ihre Gemeinde quasi, ne? Ihre Gemeindekirche.
Offiziell ist das meine Gemeinde. Das weiß ich allerdings auch erst seit meinem 70. Geburtstag, weil ich da ein Glückwunschschreiben oder eine Karte bekommen habe und auch in diesem Corpus Christi, da stand der Name drin. Ich habe bis zu der Zeit nicht gewusst hier in Berlin, mich allerdings auch nicht darum gekümmert, zu welcher Pfarrgemeinde ich gehöre. Da meine Bezüge mehr über die Kinder und Enkelkinder waren, da wo die getauft worden sind oder geheiratet haben, einmal in der Herz-Jesu-Kirche, das muss man aufpassen mit der Namensgleichheit, in der Färbeliner Straße und zum anderen bei der Heiligen Familie, der Wichertstraße. Da habe ich halt eben Bezug gehabt und halt eben zu den Franziskanern. Das sind dann schon 3 Anlaufstationen. Das hier ist die 4. So von der Entstehung her.
Aber jetzt fühlen Sie sich ja eigentlich ganz wohl, ne? Und sind auch so ein bisschen mit dabei in der Gemeinde. Und machen auch bei den Freizeitaktivitäten mit, kann man so sagen?
Ja, mit unregelmäßig, kein zuverlässiger Gast. Ich bin bereit, wenn ich, wie bei diesem Urban Gardening da draußen, da bin ich mal gefragt worden schon, da kannte ich das hier erst, glaube ich, ein Vierteljahr. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, ob ich etwas zur Eröffnung sage, zu dem Hochbeetgarten. Und da war halt eben Hildegard von Bingen Thema und Franz von Assisi und das päpstliche Schreiben Laudato Si. Und das hat mir innerlich gefallen. Mhm. Und da habe ich so 15 Minuten lang, glaube ich, es war schlechtes Wetter, nicht im Innenhof, sondern im Saal, so kleine Einführung gegeben.
Und Sie haben ja auch jetzt beim Urban Gardening mitgemacht. Ne? Ein moderner Begriff für städtisches Gärtnern hat man früher nach dem Krieg hier gemacht und jetzt fängt man wieder mit an. Wollen wir uns mal das Beet angucken?
Ja, ja. Das sind so verschiedene Hochbeete. Die hatten einen Gartenbetrieb damals, im April 2016 war das ja, engagiert und der hat die Pflanzen gebracht. Die Patres haben hier dann die Erde vorbereitet und es gibt dann zum Teil neben den Schildern, was das ist, zum Beispiel die Tomate, ist klar, das kennt man noch, aber hier auch Wirsing soll das sein, ja, hat man auch Koriander, gab es auch noch früher, vielleicht sehen wir es noch irgendwo, Schilder, Pate ist der und der. Ja, das haben da Leute von der Gemeinde eine Patenschaft übernommen und gucken danach oder haben sich bereit erklärt. All das habe ich nicht gemacht. Gell. Nicht aus, dass ich das nicht wollte, aber ich dachte, wenn ich eine Patenschaft übernehme, dann müsste ich auch regelmäßig, oder wollte ich nach meiner Einstellung regelmäßig gucken, ob genügend Wasser da ist und so weiter. Und dafür konnte ich nicht garantieren. Mhm. Dafür mache ich viel zu viele Sachen und nicht nur das eine. Ja.
Uns tun jetzt ganz schön die Füße weh und durstig sind wir obendrein auch noch. Wir gehen jetzt noch eine Erfrischung organisieren und ich hoffe, ihr kommt gut durch diesen Sommer. Und vielleicht seid ihr ja auch mit der Familie, der Liebsten oder Freunden in den Ferien. Manch einer ist bestimmt auch auf der Mini-Wallfahrt nach Rom mit bei. Wie ihr es auch macht, kommt gut durch diese heißen Tage. Ich bin Willem Arendt und wünsche euch jetzt erstmal einen tollen Sommer. Bis demnächst hier bei Gesichter und Geschichten. Die Musik zwischendrin war diesmal von Simon & Garfunkel. Das Lied heißt Bridge Over Troubled Water. Es spielt eine große Rolle für Alfred Müller und er will es sogar auf seiner Beerdigung spielen lassen. Das Intro sowie das Outro findet ihr wie immer auf Bandcamp. Es ist vom New Yorker Künstler Byrocratic und stammt von seinem Album Leftovers 2.